Frühlingstraum. Er ist nicht bei Bewusstsein, sagt die Schwester und hält mir die Tür auf. Aber sprechen Sie ruhig mit ihm, vielleicht hört er Sie. Ich bleibe einen Augenblick in der Tür stehen, um dich zu finden, zwischen den Apparaten und Monitoren. Intensivstation. Ich trage einen grünen Kittel über einem weißen Kittel, Handschuhe, Überschuhe. Es riecht nach staubigem Plastik und Desinfektionsmitteln oder was auch immer ihn ausmacht, diesen typischen Krankenhausgeruch. Der Raum ist länglich für drei Betten konzipiert. An der Schmalseite ein Fenster, dessen Jalousien geschlossen sind. Es gibt kein Draußen mehr, nur noch dieses Drinnen. Die beiden Plätze für die anderen Betten sind leer. Kabelverbindungen und Steckerplätze sind frei. Ein paar ihrer Strippen hat man für deine Apparaturen gebraucht. Ein freier Stuhl steht neben deinem Bett. Der Beamte sitzt am Fenster. Er sieht mich an. »Können Sie uns bitte allein lassen?«, frage ich höflich. »Nur einen Augenblick.« »Das ist gegen die Anweisung.« Ich trage den freien Stuhl um das Bett herum und setze mich so, dass ich den Beamten nicht sehen muss. Er hat nichts in der Hand, keinen Schreibblock für Notizen oder sonst etwas. Aber wie sollte ich mit dir reden, wenn er zuhört? Hörst du mich? Du siehst aus, als ob du schläfst. Die Schatten unter deinen Augen sind sehr tief. Dein Haar ist schütter geworden, aber noch nicht grau. Erstaunlicherweise noch nicht grau. Ich atme wieder. Ich glaube, ich habe für ein paar Minuten nicht zu atmen gewagt. Ich lasse die Schultern fallen, bewege den Kopf, sehe mich um in diesem Raum, in deinem Zimmer. Das Licht über dem Waschbecken brennt, die beiden Monitore flimmern matt. Dein Gesicht liegt im Schatten. Ich versuche, mich noch ein wenig mehr zu entspannen. Ich nehme deine Hand, die sehr weiß und schmal auf der Bettdecke liegt. Sie fühlt sich kühl und glatt an, ganz anders als früher. Als du zum ersten Mal meine Hand nahmst, damals auf dieser Reise nach Antwerpen oder war es Brügge, es ging um ein großes Treffen mit französischen Genossen. Egal, es war unsere erste gemeinsame Reise und ich war so verliebt, dass ich es kaum aushielt, neben dir im Auto zu sitzen, ohne dich zu berühren. Und du? Ich dachte, du hättest nichts von all dem bemerkt. Ich dachte, du würdest nur an die Sache denken, die gemeinsame Sache mit den französischen Genossen. Es ging um die Blockade eines Transports von Brennstäben oder Ersatzteilen für irgendein großes Atomkraftwerk, eine Wiederaufbereitungsanlage, ein Endlager, ich weiß es nicht mehr. Eine gute Sache jedenfalls. Dir ging es immer vor allem um die gute Sache. Wir saßen nebeneinander in deinem noblen Mercedes und wir waren ganz allein. Unsere beiden Mitfahrer hatten im letzten Augenblick abgesagt. Wie sehr genoss ich diese Autofahrt, den großen schnellen Wagen. Ich fuhr damals nur klapprige, möglichst unkomfortable Autos, als könne ich dadurch meine Ablehnung des Individualverkehrs dokumentieren, den Werkzeugcharakter des Autofahrens. Oder meine fundamentale Konsumfeindlichkeit. Der Bürger, der Spießer fuhr leistungsstarke Neuwagen. Wir fuhren verrottete VWs, klapprige Enten oder Renaults, scheintote Opel Kadetts. Nur du fuhrst Mercedes, je dicker, je besser. Für die gute Sache. Wir müssen schnell und sicher sein, wir müssen zuverlässig ankommen, hast du erklärt. Das beste Auto ist für uns gerade gut genug. Das hat mich beeindruckt. Du sahst mich von Zeit zu Zeit von der Seite an. Du lächeltest. Ich glaubte, du dächtest an das bevorstehende Treffen mit den Genossen, an die Aufgabe, die auf uns zukam, die Aktion. Du lächeltest, wie man im Traum lächelt, oder über eine Erinnerung, die einen streift wie ein vorüberziehender Duft. Aber du lächeltest mich an. Nicht siegessicher, aber doch deiner Sache sicher. Kurz bevor wir in die Sache hineinfuhren, das weite, flache Küstenland verlassend, nahmst du meine Hand in deine warme, sichere Pranke. Du schobst deine Handfläche unter meine und öffnetest meine vor Schreck oder Überraschung verkrampften Finger. Unsere Hände ruhten einen Augenblick vertrauensvoll ineinander. Dann musstest du herunterschalten und zogst deine Hand zurück. Bald darauf kamen wir an. Der Beamte räuspert sich. Die Schwester huscht in den Raum und wirft einen schnellen Blick auf die Monitore. Sie zieht deine Hand aus meiner und legt sie zurück auf die Bettdecke. »Wegen der Kanüle«, sagt sie, und zeigt auf das Plastikhähnchen, das sie dir in die Ader geschoben haben, um dich an den Tropf anzuschließen. Weitere Kanülen stecken in den Adern deiner anderen Hand. »Was ist das?«, frage ich. »Was bekommt er da alles?« »Nur Wasser gegen die Austrocknung.« »Eigentlich müsste ich ihn jetzt drehen, aber ich warte, bis sie wieder weg sind.« »Ich gehe nicht wieder weg. Nicht noch einmal. Ich verlasse dich nicht wieder.« Ich spüre, wie mir die Tränen in die Augen steigen. Endlich, zum ersten Mal seit der schlimmen Nachricht, verspüre ich den Drang zu weinen. Selbstmitleid, alles Selbstmitleid, schreie ich mich stumm an. Heul doch, das sieht dir ähnlich. Nicht vor dem Beamten. Nicht vor der Schwester ermahne ich mich und versuche, die aufkommende Verzweiflung mit allen Künsten der Selbstüberredung zu vertreiben. Du lebst doch, du überlebst. Ich glaube fest daran. Ich nehme wieder deine Hand mit der Kanüle. Vorsichtig, damit ich nicht daran rühre, dich nicht verletze oder dir wehtue. Die Schwester hat die Tür hinter sich offen gelassen. Wir haben keinen Raum, keinen Ort, um ungestört zu sein. Wir befinden uns in einem Durchgangszimmer, von einem Beamten des Bundeskriminalamts beobachtet, von Schwestern und Ärzten umgeben. Von nebenan höre ich das Gemurmel anderer Krankenhausbesucher und Patienten. Du schläfst. Du rührst keine Wimper. Du atmest so flach wie ein Vögelchen. Dein Brustkorb hebt sich kaum. Deine Finger sind kalt. Nur ich lebe. Ich überlebe. Habe ich das gewollt?